Ausgabe 87 des Science Busters Podcasts und heute beginnen wir mit einem Kinderlied. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf deinen Fuß.
Und wenn man viel Pech hat, beträgt die Sterblichkeit 70%.
Willkommen zur Ausgabe 87 des Science Busters Podcasts, wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Und mir gegenüber sitzt seit längerem wieder einmal Martin Moder, Molekularbiologe. Hallo.
Hallo.
In der letzten Ausgabe, Nummer 86 folgerichtig, haben der Astronom Florian Freistetter und ich unter anderem gesprochen über Trojaner und Lucy, wo man die besten Lagrange-Punkte findet, wann Florian Freistetter das erste Mal in einer wissenschaftlichen Publikation aufgetaucht ist, warum Jupiter so viele Trojaner hat und Saturn vielleicht gar keine und ob springende Trojaner beim Lösen von drei Körperproblemen helfen können. Heute in Ausgabe 87 sprechen wir unter anderem über H5N1, warum die Vogelgrippe Vogelgrippe heißt, seit wann man sie kennt, was sie kann, was sie nicht kann, ob man sich vor ihr fürchten sollte und ab wann es eine Impfung gibt. Beginnen wir vielleicht einmal mit der Namensgebung Vogelgrippe. Das klingt so wie Schweinepest. Warum heißt die Vogelgrippe Vogelgrippe?
Weil sie vor allem Vögel betrifft. Also es gibt verschiedene Subtypen von Grippeviren, also Influenza-Viren, sollte man korrekterweise sagen. Mhm. Und manche davon gehen eher auf Menschen, manche gehen eher auf Schweine, manche gehen eher auf Vögel und danach benennt man sie halt grob. Allerdings ist es keine so scharfe Grenze, leider, dass man sagen kann, die Vogelgrippe bleibt immer beim Vogel und die Menschengrippe, was man sehr selten hört, würde immer beim Menschen bleiben. Und das ist halt das Problem. Also deswegen lesen wir jetzt mehr von der Vogelgrippe, weil die sich halt zunehmend nicht mehr an diese Artenbarriere halten möchte, wie es scheint.
Was ist denn, wir haben das ja in der Pandemie, in der Corona-Pandemie kennengelernt. Die Fledermäuse haben ganz viele verschiedene Viren in sich und wenn man Pech hat, dann kann eines dieser Viren so mutieren und dann Pandemien auslösen. Bei den Vögeln ist es ähnlich, die haben ganz viele Viren in sich drinnen, irgendwo im Magen, Darmtrakt, keine Ahnung, wo die Vögel die aufbewahren und ab und zu kommt halt eines aus. Und wenn wir von Vögeln sprechen, sprechen wir da vom Hansi, vom Kanarienvogel im Vogelbauer, im Gemeindebau in Wien oder sind das so eher wie bei Nils Holgersen Wildgänse, die durch die Gegend fliegen?
Ja, also den Hansi kann es auch betreffen, aber ausgegangen ist die Vogelgrippe, von der wir jetzt sprechen, diese H5N1, soweit man weiß, von Wasservögeln, also doch eher die Holgersson-Schiene. Das ist 1996 in China zum ersten Mal aufgetaucht und das hat sie dann aber rasant verbreitet, also über den ganzen Globus.
Aber warum eigentlich immer China oder ist das reiner Zufall?
Ja, das hat den Grund vor allem, dass das ein sehr großes Land ist.
Also.
Also einfach statistisch die Chance, wenn irgendein Pathogen auftaucht, dass man es in China findet, das ist einfach nicht so gering, weil es sehr viele Leute dort gibt, sehr viele Tiere.
Und viel Forschung
und,
natürlich auch.
Und viel Forschung.
Während Liechtenstein-Vogelgrippe wird kaum einmal entdeckt werden.
Richtig. Und es ist halt auch einfach so, dass Länder, die schon sehr weit in ihrer Entwicklung sind, wahrscheinlich eher auch einfach so einen Erreger feststellen, als Länder, wo einfach nicht viel Wissenschaft betrieben wird. Das heißt, man weiß ja nie, man sagt ja nicht, das ist in China entstanden oder aufgetaucht. Man sagt halt, wo es als erstes festgestellt wurde. Und das war halt bei dieser H5N1 Vogelgrippe auch so. Und das hat aber mittlerweile also so viel, also Millionen Vögel rund um den Globus, zig Millionen gezüchtete Vögel hat man schlachten müssen und halt auch bei unfassbar vielen Wildvögeln hat man das als Todesursache festgemacht.
Weil Vogelgrippe klingt zwar so wie unser Grippe und es ist ja schon die Influenza, die uns jedes Jahr heimsucht, weil halt so wenig Menschen impfen geben, deshalb gibt es immer eine Grippewelle. Aber Vogelgrippe ist ja, wenn man tödlich steigern möchte, deutlich tödlicher als die Influenza, die unsere Grippewelle bestreitet.
Genau, also gerade für die Vögel, die haben ja das größte Pech von allem, da ist in 90% aller infizierten Fälle hat es innerhalb von 48 Stunden tödlich geendet. für die Vögel. Also
da muss man in der Sekunde die Hinterlassenschaft regeln, das Testament unterzeichnen, ja, notariell beglaubigen lassen, weil dann geht's wirklich nur noch so kurz.
Ja, wenn man Vogel wäre, dann am besten jetzt schon alles regeln. Es ist ja aber, wir haben halt ein Glück, weil hier und da springt das Virus halt auf den Menschen über. Mhm. Und das macht's schon lang. Also das beobachtet man seit, glaube seit 2003 ist es eigentlich so, dass es immer wieder Ausbrüche beim Menschen gibt. Und die waren auch ziemlich viele zwischen 2003 und 2015, 16 circa. Mhm. Und dann ist wieder weniger geworden. Da gab es halt ein paar größere Ausbrüche. Und jetzt wird's aber wieder mehr. Und jetzt kommen aber noch andere Faktoren hinzu. Aber nochmal kurz zum Mensch. Wir haben das große Glück, dass fortlaufende Infektionsketten unfassbar selten auftreten. Also da gibt's wirklich eine Handvoll Einzelfälle, wo sich jemand im Krankenhaus dann bei einem Patienten infiziert hat. Aber sonst ist eigentlich kaum dokumentiert, dass das zwischen den Menschen weitergegeben würde. Mhm. Und solange das die Situation ist, kann es halt auch keine Pandemie auslösen. Aber das Problem ist halt, wenn sich dann dieses Virus immer besser an Säugetiere anpasst, und die Chance hat es halt jedes Mal, wenn es in ein Säugetier geht und vor allem, wenn es in einen Menschen geht, dass es sich an uns anpasst, dann wird halt die Wahrscheinlichkeit immer größer.
Bevor wir jetzt darüber reden, was das bedeuten kann, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, was das für uns Menschen bedeuten kann und für welche Menschen das in dem Fall dann bedeuten würde, dass sie sogenannte vulnerable Gruppen wären. Das Vogelgrippe-Virus, das momentan grassiert oder Karriere macht, wenn man es flapsig ausdrücken möchte, hat den Streetname H5N1. Was bedeutet denn das?
Ja, danach charakterisiert man Influenza-Viren. Also die haben an ihrer Oberfläche zwei ganz bedeutsame Proteine und die nennen sich Hemagglutinin, abgekürzt H, und Neuraminidase, abgekürzt N. Und davon gibt es verschiedene Typen, die auch die Eigenschaften des Virus mitbestimmen, je nachdem, welche dieser Typen das Virus an seiner Oberfläche trägt. Und nach diesen Oberflächenproteinen werden die halt klassifiziert. Das heißt, dieses H5N1.
Und H5N1, also heißt, das ist dieses Protein, dieses H-Protein, wo ich mir den Namen nicht gemerkt habe, steht auf 5 Uhr und N steht auf 1 Uhr.
Das sagt nicht den Winkel, wie es rausschaut aus dem Virus, sondern das heißt einfach Typ 5 von Hemagglutinin, mhm, und Typ 1 von Neuraminidase.
Und das ist ja nur eine von vielen möglichen Vogelgrippe-Viren, da gibt's ja mehrere, aber das ist das, was momentan am meisten Aufmerksamkeit erheischt.
Das ist das, das bei Menschen momentan problematisch erscheint. Und das ist ja auch kein neues Wissen. Mhm. Das glauben jetzt viele, dass jetzt ist die eine Pandemie vorbei und jetzt muss da das nächste her, deswegen wird auf einmal die Vogelgrippe gehypt. Aber ich weiß noch, die wird ja schon lang gehypt und das aus gutem Grund. Also das ist ja eins der Viren.
Also gehypt, die heißt in dem Fall jetzt, dass Fachleute sich darum kümmern, weil dieses Virus Auffälligkeiten entwickelt, die gefährlich werden könnten.
Genau, und das hat man schon lange im Auge. Ich weiß noch, Mathe, in einer der allerersten Shows, die wir jemals gespielt haben bei den Science Busters zusammen, das war Battle Royale Terror. Das ist 5 Jahre her oder so, vielleicht sogar 6.
Ja, mindestens. Mhm.
Da haben wir über H5N1 gesprochen, also noch lang vor der Corona-Pandemie, weil es da ein Experiment gegeben hat, das als so problematisch gegolten hat, dass man es gar nicht veröffentlichen wollte. Und das war ein Experiment, wo es eben um diese H5N1-Vogelgrippe gegangen ist. Das Problem ist, dieses Virus ist sehr tödlich. Das hat eine Fallsterblichkeit von etwa 50%. Also die Hälfte aller bekannten Infektionen enden für Menschen tödlich.
Es ist deutlich höher als bei der Corona-Pandemie und deshalb so bedrohlich, wenn sie es denn ausbreiten würde, aber es ist schon unangenehm im Einzelfall. Und wir haben uns damals bei Battle Royale Terror angeschaut, wie kann man aus einem Vogelgrippe-Virus in wie vielen Schritten kann man eine Waffe herstellen, die für Menschen gefährlich werden kann.
Genau, es war eigentlich nicht die Absicht herauszufinden, wie man eine Waffe herstellen kann, sondern einfach zu schauen, dieses gefährliche Virus, wie leicht könnte es eigentlich passieren, dass das auf den Menschen oder auf Säugetiere, sagen wir mal, übergehen würde. Und deswegen hat man da ein sehr simples Experiment gemacht, über das wir sogar in einer der ersten Folgen von dem Podcast schon mal gesprochen haben.
Nämlich in Folge 3 sogar mit dem Titel "Das Virus aus der Brunnenplatte". Da haben wir über diese Gain-of-Function-Forschung gesprochen.
Genau. Und was man da gemacht hat, ist, man hat dieses H5N1-Virus genommen und hat damit Frettchen infiziert. Und Frettchen sind Säugetiere. Man verwendet die in der Influenza-Forschung sehr gern, weil deren Atemwege den unseren so ähnlich sind. Also die haben eine wirklich sehr ähnliche Art und Verteilung der Virusrezeptoren und deswegen sind Influenza-Infektionen bei denen sehr ähnlich den unseren.
Also das versteht man unter ähnlich, ne? Die haben eine Nase, haben einen Mund, Luftröhre und zwei Lungenflügel, sondern ähnlich heißt, die Virusrezeptoren sind ähnlich angeordnet.
Genau, das Virus fühlt sich ganz zu Hause, wenn es aus uns vorher kommt. Und normalerweise breitet sich dieses Virus aber auch nicht zwischen Frettchen aus und deswegen hat man den Frettchen da auf die Sprünge geholfen, indem man zuerst einmal Mutationen genommen hat, die aber alle in der Natur vorkommen. Mhm. Und damit hat man dann ein Frettchen infiziert. Dieses Frettchen kann jetzt selber noch nicht über die Luft das nächste Frettchen anstecken, aber man kann das Virus aus dem Frettchen wieder rausholen, indem man im Prinzip das Frettchen tötet und seine Nasenschleimhaut homogenisiert, wie man so schön sagt, also so in Mixer schmeißt, so gemein es auch ist, und das Ganze dann dem nächsten Frettchen in die Nase spritzt. Mhm. Und das Virus wird so quasi, dem wird geholfen, von einem Frettchen ins nächste zu kommen, und dann vermehrt es sich im nächsten Frettchen, und da mutiert es aber auch wieder ein bisschen, und ein paar passen sich besser an. Und das hat man, glaube ich, 10-mal gemacht, und auf einmal war dieses Virus über die Luft zwischen Frettchen verbreitbar.
Nasenschleimhäute homogenisieren und in Frettchen reinspritzen, das macht in der Natur nicht. Die 10 Schritte reichen in der Natur Gott sei Dank nicht aus, aber da haben ja Viren oft die Möglichkeit, Millionen Schritte zu machen und dann kommen wir zum ähnlichen Ergebnis.
Ja, das ist das Problem, dass man halt gesehen hat, es reicht eine fortlaufende Infektionskette von 10 Individuen, dass sich dieses Virus so gut an diese Säugetiere anpasst, dass es über die Luft übertragen wird. Und das waren alles Mutationen da, also man hat gesehen, es reichen eigentlich 5 Mutationen aus. Und 5 Mutationen entstehen schnell mal. Und da sind die Leute so nervös geworden. Also die großen Fachjournale, die das hätten veröffentlichen sollen, die haben zuerst gesagt, das veröffentlicht man so nicht. Das ist zu gefährlich, weil wenn das wer liest und dann will der vielleicht wirklich eine Waffe machen, dann sieht man ja, wie einfach das ist. Und da wurde diskutiert, ob man vielleicht nur eine Version veröffentlichen soll, wo die Methoden irgendwie zensiert sind. Und dann hat man das ein bisschen umgeschrieben und dann letztlich aber doch veröffentlicht.
Also so wie grausame Märchen für Kinder neu erzählt, dass da ein paar Sachen rausgenommen sind oder wie heilige Schriften, wie Evangelien an den zeitlichen Sprachgebrauch angepasst werden.
Ähnlich brutal ist es auf jeden Fall zugegangen. Ja, und das hat halt nochmal ein bisschen das befeuert, wie sehr man sich Sorgen macht wegen diesem H5N1, weil es ist ja nicht nur so, dass die Hälfte aller bekannten Fälle tödlich endeten. Es kommt auch noch hinzu, dass 2007 die Weltgesundheitsorganisation 200 dieser Fälle untersucht hat und gesehen hat, dass es sich bei den meisten Verstorbenen entweder um Kinder oder um junge Erwachsene gehandelt hat. Mhm. Und am tödlichsten war das Virus für 10- bis 19-Jährige. In der Altersgruppe lag die Sterblichkeit bei 73%.
Also das ist anders als bei der Corona-Pandemie, wo ja hauptsächlich ältere Menschen am hohen Risiko ausgesetzt waren, schon Kinder auch und Erwachsene, aber am meisten Menschen in höheren Altersstufen, war es da ganz anders.
Genau, und das ist natürlich das Beunruhigende. Also es gibt Viren, und in dem Fall dürfte das so eins sein, wo die Reaktion, es ist ja letztlich oft die Reaktion des Immunsystems, die einen tötet, nicht das Virus an sich, sondern wie unser Körper darauf reagiert. Und in dem Fall ist das halt eins, wo ein sehr junges, aktives Immunsystem dann noch mehr Schaden anrichten kann. Allerdings heißt das nicht, dass 73% oder bleiben wir beim Gesamtbild, das heißt nicht, dass 50% aller Infektionen tödlich enden. Da muss man ganz klar unterscheiden. Das wird häufig vermengt, weil es gibt ja die sogenannte Fallsterblichkeit und die Infektionssterblichkeit. Und oft ist man ein bisschen schleißig und spricht einfach von Sterblichkeit, dann weiß man aber nicht, was gemeint ist. Fallsterblichkeit ist die Zahl, die wir jetzt gehört haben. Das bedeutet, von allen Patientinnen und Patienten, die bekannt sind, schaue ich einfach, wie viele von denen sterben. Ja, 100 Patienten kommen ins Spital, 20 sterben. Dann heißt das, ich habe eine Fallsterblichkeit von 20%. Aber ich weiß ja nicht, wie viele andere Leute vielleicht auch H5N1 infiziert waren, nicht ins Krankenhaus gegangen sind und vielleicht überlebt haben. Das heißt, man übersieht in solchen Situationen häufig entweder symptomlose Infektionen oder einfach sehr leichte Infektionen, wenn da nicht flächendeckend getestet wird. Das bedeutet, die Infektionssterblichkeit, die könnte eigentlich deutlich niedriger sein. Aber die weiß man halt erst, wenn man wirklich sehr ausgiebig testet, wenn man rückblickend dann auch Studien macht, wo man Antikörpertiter erhebt und schaut, wer hatte schon eine Infektion und man hat es vielleicht einfach nicht registriert. Das war bei Covid auch so. Da hatten wir ja zuerst nur die Fallsterblichkeit und man hat am Anfang immer nur die Fallsterblichkeit, weil man sieht ja nur die Patientinnen und Patienten, die man sieht. Man weiß nicht, wer hatte es sonst. Und erst nach einiger Zeit konnten wir diese Infektionssterblichkeit berechnen, die immer deutlich niedriger ist. Um das vielleicht ein bisschen zu vergleichen, die Fallsterblichkeit von Corona in Wuhan ganz zu Beginn lag bei 20%. Mhm. Und erst wie man mehr getestet hat, ist die dann aber innerhalb von 2 Monaten auf 1% gesunken.
Was noch immer viele Menschen betrifft, aber deutlich günstigere Prognose.
Genau. Aber zu Beginn übersieht man natürlich die meisten Fälle, da ist die Fallsterblichkeit immer sehr hoch, aber bei H5N1 dürfte sie halt nochmal deutlich höher sein als bei den allermeisten anderen Infektionskrankheiten, die wir kennen. Das heißt aber nicht, dass die dann jetzt auch auf 1% sinkt oder vielleicht noch niedriger. Es könnte doch sein, dass die vielleicht bei, ich möchte jetzt gar keine Hausnummer nennen, aber man kann davon ausgehen, dass nicht jeder Zweite an dieser Erkrankung sterben würde. Aber wir wissen nicht, wie viele. Und wir wissen vor allem auch gar nicht, wie sich das Virus verhalten wird, wenn es ihm gelingt, sich an den Menschen anzupassen.
Es gibt es dann, wenn sowas auftaucht, wenn sowas erste Schlagzeilen macht, gibt es immer Verlautbarungen von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Und da hat es in erster Näherung dann, soweit, wenn ich mich richtig erinnern kann, geheißen, das Pandemierisiko für Menschen, auch wenn, ich glaube in Mexiko war das, von der Kuh des Virus auf einen Menschen übergesprungen ist, das Pandemierisiko sei trotzdem niedrig.
Genau, also ich weiß es nicht exakt, wie die WHO auf die Einstufung kommt. Sie stuft das Risiko einer Vogelgrippe-Pandemie für Menschen derzeit als niedrig ein. Das war im Mai 2024, dass sie das gesagt haben. Man kann aber auch lesen, eigentlich aus dem gleichen Zeitraum im British Medical Journal zum Beispiel bezeichnen Fachleute einen großen Ausbruch bei Menschen als plausibel und das Risiko als hoch. Also die Stimmen gibt's auch. Und wie du sagst, das hat schon sehr viel auch einfach mit dieser Rinderthematik zu tun, mit den Kühen. Das ist ja wirklich ein Problem, mit dem hat niemand gerechnet. Ich weiß nicht, wie sehr das bei uns in den Medien waren, aber in den USA ist momentan wirklich ein großer Ausbruch von H5N1 unter Rindern, unter Kühen. Allerdings ist bei denen nicht die Lunge betroffen, sondern das Euter. Bei denen wird das Euter mit Vogelgrippe infiziert. Man ist draufgekommen, die haben am Euter die richtigen Rezeptoren sitzen. Und das breitet sich über immer mehr Bundesstaaten aus. Also das hat man noch nicht in den Griff bekommen. Man weiß nicht genau, wie sich das von Euter zu Euter ausbreitet. Aber man geht stark davon aus, dass die automatisierten Melkmaschinen dabei eine Rolle spielen.
Dass die Keime weitergeben?
Genau. Und das ist natürlich doppelt tragisch. Einerseits hat jetzt natürlich das Virus, da haben wir wieder Säugetiere, die diese fortlaufenden Infektionsketten haben, das will man natürlich nicht. Aber vor allem hat man doch da auch recht engen Kontakt zu den landwirtschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da gibt's auch schon ein paar Fälle, die bekannt geworden sind, wo sich nicht nur die Katzen am Bauernhof angesteckt haben. Die Katzen stecken sich auch sehr gern damit an. Vor allem, wenn man ihnen Rohmilch zu trinken gibt, sondern halt auch landwirtschaftliche Mitarbeiter.
Also die gehen nicht zur Kuh und sagen am Euter, sondern die kriegen die Milch von den Menschen.
Das werde ich nicht in jedem Fall nachprüft haben, aber so stelle ich mir das vor als Biologe. Ja, also man gibt gern den Katzen am Bauernhof Rohmilch zu trinken. Die mögen das recht gern, aber es ist zumindest in den USA momentan keine gute Idee. Es ist generell keine gute Idee, Rohmilch zu trinken.
Also man soll pasteurisieren, das ist schon eine wertvolle Erfindung.
Richtig, und das hat man dort auch getestet. Die CDC hat in den USA, und das sage ich vielleicht gleich dazu, also dieses Rinderproblem, das beschränkt sich aktuell nur auf die USA.
Und CDC ist Center for Disease Control, ist das richtig?
Genau. Und die haben Proben genommen von Milch und Milchprodukten aus Supermärkten im Prinzip und haben in jeder fünften Probe Erbinformation von H5N1 nachweisen können. Das heißt nicht, dass jede fünfte Kuh infiziert ist, aber das kommt halt zur Pasteurisierung in große Sammelcontainer, kann man sich vorstellen, und da wird das dann stark erhitzt. Und gleichzeitig zeigt das aber halt, wie wichtig diese Pasteurisierung ist, weil dabei wird das...
Pasteurisierung vielleicht?
Pasteurisierung
ist ja vielleicht was anderes. Wir nehmen da auf, indem wir heute dann später Science Busters for Kids im Augusteum in einer ehemaligen Augustinerkirche spielen. Da wäre Pasteurisierung was anderes, aber Pasteurisierung ist es geil.
Das ist so ein Wort, das habe ich mal falsch eingelernt und das ist jetzt, der Zug ist abgefahren. Das werde ich mir nicht mehr umgewöhnen. Ist wie der Begriff Bachblüten, den auch jeder als Bachblüten ausspricht, wo es eigentlich Batchblüten heißt.
Im Original,
da ist der
Batch, weil nicht Mr. Buck, sondern Beck,
Batch. Benannt nach Edward Batch, nicht Edward Bach, den schreibt man so, hat auch nichts mit einem Bach zu tun. Kann man gerne nachschauen auf Wikipedia, da kann man sich's vorlesen lassen. Edward Batch. Aber das ist ein kleiner Seitenhieb.
Und weil ja Bachblüten so ein Unfug ist, ist es quasi der Edgy Batch gewesen.
Uff, wie sind wir da jetzt gelandet?
Bei der Pasteurisierung, wo die Milch stark erhitzt wird, aber offensichtlich nicht alles vom Vogelgrippe-Virus eliminiert wird.
Also man hat kein replikationsfähiges Virus mehr nachgewiesen in der Milch. Also es wird quasi abgetötet, kann niemand infizieren. Aber Teile der Erbinformation bleiben vorhanden. Die schaden jetzt nicht, aber es zeigt halt, wie sehr diese Milchproben belastet sind. Da gibt es ein paar Papers, die schaut auch nicht sehr gut aus, diese Rohmilch, zum Teil, wenn sie sehr virusbeladen ist.
Also, aber was ist da die oberflächliche Veränderung von der Milch? Wie schaut die anders aus?
Also wenn man eine mit sehr hoher Viruslast nimmt, man muss ja, es ist ja nicht, dass das Virus jetzt die Milch verändert, aber man hat halt eine Infektion am Euter. Und das wird halt nicht immer erkannt. Und die Milch, die schaut dann so ein bisschen gelblich und ein bisschen ausgeflockt aus. Schaut nicht wahnsinnig. Das ist vielleicht ein guter Anlass, sich das mit der Hafermilch nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und diese ganze landwirtschaftliche Thematik, das hat in den USA noch ein sehr großes Problem, nämlich die große Gefahr ist ja immer, dass es ganz viele Infektionen gibt, die man nicht erkennt und das vielleicht schon viel verbreiteter ist, als man vielleicht glaubt. Und in den USA dürfte die Situation die sein, dass viele landwirtschaftliche Mitarbeiter keinen legalen Aufenthaltsstatus haben. Das ist dort relativ geduldet und die gehen auch dementsprechend nicht zum Arzt, außer wenn es ganz, ganz, ganz extrem krank werden. Da hat es eine Untersuchung gegeben, die eigentlich bei schockierend vielen landwirtschaftlichen Mitarbeitenden Antikörper gegen H5N1 gefunden haben.
Das heißt, die haben sich schon einmal infiziert und haben eine leichte Infektion gehabt oder sind halt krank gewesen, haben aber überlebt und sind nie zum Arzt gegangen, zur Ärztin?
Ja, also das ist tatsächlich schwierig zu interpretieren, aber es wäre auf der einen Seite eine schlechte Nachricht, weil man sehen wird, dass das vielleicht häufiger vorkommt, als man hofft oder als gemeldet wird, dass sie Menschen mit H5N1 infizieren. Andererseits wäre es halt insofern eine gute Nachricht, dass wenn sie viele Leute infizieren, ohne schwer krank zu werden, dass die Infektionssterblichkeit vielleicht tatsächlich um einiges niedriger sein dürfte.
Also das heißt, diese erschreckend hohe Zahl, die wir in der Folge 3 damals besprochen haben oder auf der Bühne bei Battle Royale Terror, dass Vogelgrippe so tödlich sei für so viele Fälle der Menschen, die krank werden, das könnte vielleicht, wenn wirklich viele Menschen krank würden, ein bisschen von seinem Schrecken verlieren?
Ja, wobei man sagen muss, selbst wenn man bei einem Virus landete, das vielleicht eine Fallsterblichkeit von, sagen wir, 3% hätte, und das Leute in der Mitte ihres Lebens vor allem treffe, dann wäre das natürlich noch immer ungeheure Katastrophe.
Ja, na gut, es ist auch schlecht, wenn alte Menschen sterben. Es ist überhaupt schlecht, wenn Menschen an Krankheiten sterben, die man vermeiden könnte. Wie ist es denn, um vom Mensch ganz kurz auf die Kuh zu kommen, die ja quasi wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist? Weil man ist ja vorher davon ausgegangen, es infizieren sich Säugetiere vielleicht dadurch, weil die Wildvögel haben ja dann domestizierte Vögel, also Vögel, die in Massentierhaltungen oft gehalten werden, angesteckt und dann haben ganz viele gekeilt werden müssen, sagt man, glaube ich, bei Vögeln. Aber wenn sie Säugetiere angesteckt haben, dann ist man davon ausgegangen, dass die Wildvögel gefressen haben, die krank waren. Das machen ja Kühe nicht. Wie sind denn die dazu gekommen, dass die Vogelgrippe kriegen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie sich die erste Kuh das eingefangen hat. Aber es ist generell ein Trend, dass vor allem seit 2022, man einfach immer häufiger Infektionen bei Säugetieren sieht. Und das hat schon auch damit zu tun, dass eine neue Variante mal wieder aufgetaucht ist. Und zwar eine, die man als die Clade 2344b bezeichnet.
Was ist das, eine Clade?
Eine Clade kann man sich vorstellen, also es gibt immer wieder Mutationen und man versucht sie dann irgendwie zu klassifizieren und zuzuordnen. Und eine Clade kann man sich so vorstellen, dass wenn ich jetzt den phylogenetischen Baum da habe, also wenn ich quasi die Abstammung einzeichne und schaue und sie so einzeichne, dass je genetisch ähnlicher sie sind, dass sie quasi clustern, einen solchen Cluster könnte man dann als Clade bezeichnen. Die haben auch ein bisschen Variation dann untereinander, aber die clustern dann halt so zusammen und dann sagt man, das ist eine Clade. Und da ist 2020 eine neue Form aufgetaucht, auch in Asien, wo sie zum ersten Mal erkannt worden ist. Und die dürft das mit dem Infizieren von Säugetieren halt wirklich nochmal deutlich besser hinbekommen. Ja, also da hat man also mit dieser Clade seit November 2021 bis Mai 2022 hat man 77 Millionen Zuchtvögel töten müssen, weil sie sich damit infiziert haben. Es sind 400.000 Wildvögel registriert worden, die daran verstorben sind, sind sicher deutlich mehr, aber die kann man halt nicht so leicht abzählen, wie die man züchtet. Und es sind bereits, also ich glaube im Herbst 2022 allein in Spanien 50.000 Nerze getötet worden, weil es auf einer Nerzfarm einen Ausbruch gab und es ist auch nicht nur bei dem geblieben. Darauf können wir nachher nochmal gern zu sprechen kommen. Nerze haben das Problem, dass sie sehr eng verwandt sind mit Frettchen.
Und die werden dort gezüchtet, noch ganz klassisch, um sie als Pelztiere zu bewirtschaften?
Meines Wissens ja, weil ich wüsste auch nicht, wozu man Nerze sonst groß verwenden würde. Also man sagt jetzt also nicht.
Der Lawinennerz oder der Blindennerz ist eigentlich nicht bekannt.
Ich habe auch den ganzen Sommer bei keiner Grillparty einen Nerz beobachtet, den sie irgendwie angebraten hätte. Aber generell, also es sind nicht nur diese gezüchteten Tiere, es sind auch Wildtiere, also man monitort das jetzt relativ so gut man kann. In den USA in Füchsen, in Stinktieren, Kojoten, Eichhörnchen, also in all diesen Viechern taucht plötzlich diese neue H5N1-Clade auf und halt auch mehr und mehr in domestizierten Tieren wie Hunden und Katzen.
Die ja viel enger mit uns zusammenleben als Füchse oder Stinktiere, also da wird es dann für uns Menschen ein bisschen prekärer.
Ja, und das Problem ist halt, wie gesagt, immer, dass je mehr Möglichkeiten zur Anpassung das Virus hat an Säugetiere, desto leichter fällt es ihm auch langfristig. Das hat man auch in einer Arbeit gesehen, wo man versucht hat, so Kuhinfektionsketten nachzustellen, so zu schauen, wie breitet sich das aus? Ist es vielleicht doch die Lunge? Ist es vielleicht doch das Euter? Das Interessante ist, beim Euter wird zwar das Euter ein bisschen entzündet und in der Milch auch viel Virus abgegeben, aber die Kuh wird nicht besonders krank. Wenn man die Kuh über die Lunge infiziert, dann wird die Kuh schwer krank, aber das ist nicht, wie es normalerweise stattfindet.
Das ist anders als bei Vögeln, ist die Infektion mit Vogelgrippe für die Kuh nicht gleichbedeutend mit einem Todesurteil.
Ich weiß jetzt nicht, wie eine Infektion der Lunge bei der Kuh jetzt bezüglich.
Aber wenn die Euter infiziert sind, dann kann man die Kuh behandeln und.
Genau, die Kuh, das mit dem Euter steckt die Kuh selber gut weg. Aber es ist generell so ein Phänomen, wenn man es ganz grob betrachten möchte, bei Influenzaviren kann man unterteilen, in welche die eher den oberen Teil der Atemwege infizieren und welchen die eher die tieferen Teile der Atemwege infizieren. Und so als grobe Daumenregel, beim oberen Teil der Atemwege ist die Infektion vom Verlauf her tendenziell leichter, dafür ist es ansteckender. Und bei den unteren Atemwegen ist die Ansteckungsgefahr geringer, dafür ist der Verlauf meist schwerer. Und H5N1 ist halt so eins, das momentan vor allem die unteren Atemwege beim Menschen zum Beispiel auch infiziert.
Also es ist dann für die einzelnen Personen unangenehmer, aber für die Gesamtheit der Bevölkerung günstiger, weil es nicht so ansteckend ist?
Genau.
Wenn du sagst, als Risikogruppe gelten hauptsächlich junge Menschen, dann erinnert es stark an die letzte große Pandemie vor der Corona-Pandemie, nämlich an die spanische Grippe. da war es ja auch so, dass jüngere Menschen deutlich stärker betroffen waren als ältere Menschen.
Genau, also es ist eh, ich möchte gar nicht sagen, dass die am stärksten betroffen sind, aber es ist sehr untypisch, dass sie auch so sehr betroffen sind, weil normalerweise, was Grippeviren machen, ist, dass sie sehr junge Leute töten und sehr alte Leute. Also meist für Menschen unter, sagen wir, 3 Jahren ist es besonders tödlich, für Menschen über 80 ist es sehr gefährlich und dazwischen ist oft ein ziemliches Tal, wo die Sterblichkeit sehr gering ist. Aber bei Vogelgrippeviren kann das anders auch aussehen und das hat man eben gesehen bei der spanischen Grippe von 1918, weil was oft vergessen wird, ist, dass auch die eine Vogelgrippe war, wo man oft sagt, das hat so viele Leute umgebracht wie 2 Weltkriege zusammen. Das war ein Influenzavirus vom Typ H1N1, also ein bisschen anderer Subtyp, aber auch eine Vogelgrippe, die vom Vogel vermutlich mit dem Schwein als Zwischenwirt auf den Menschen übergegangen ist. Und das sieht man auch, gibt's auch natürlich Arbeiten von damals, wo man geschaut hat, wer waren die Leute, die gestorben sind. Das waren halt schon auch sehr junge und sehr alte, aber man sieht auch einen massiven Peak bei Personen irgendwo zwischen 20 und 40 Jahren. Also wirklich bei jungen, gesunden Leuten. Und das dürfte schon zum Teil eine Eigenschaft des Virus auch gewesen sein. Mhm. Es hat natürlich auch damit zu tun, da war gerade der Weltkrieg zu Ende, da haben sie die, ist das mit der Abstandregel wahrscheinlich nicht immer eingehalten worden. Mhm. Das heißt, das hat doch einfach damit zu tun, ein Stück weit, dass diese Leute am meisten herumgereist sind, am meisten Kontakte gepflegt haben, oft in die Zelte wahrscheinlich sehr eng aneinander gepfercht waren. Aber das kann es nicht vollständig erklären. Aber da hat man schon gesehen, auch das war ein Virus, das nicht nur die Alten und Kranken tötet, sondern auch Leute in der Blüte ihres Lebens, wie man so schön sagt. Mhm. Und die Gefahr ist halt, oder die Sorge ist halt, dass nach allem, was man weiß, dürfte sich's bei H5N1 um ein Virus handeln, das vielleicht eine ähnliche Sterbekurve in der Altersverteilung zeichnet. Und wenn es dem Virus gelänge, dass sich wirklich dauerhaft bei uns irgendwie einzunisten, dass das dann, ja, vielleicht in eine vergleichbare Richtung gehen könnte.
Bei der spanischen Grippe ist es ja so, die heißt deshalb spanische Grippe, wenn ich mich richtig erinnere, weil Spanien im Ersten Weltkrieg neutral war und die haben gesagt, hoppala, da ist was, schaut's da genauer hin, da sterben viele Menschen, da erkranken viele Menschen. Dann haben die anderen gesagt, ah, Spitze, da hat sich wer gemeldet, nehmen wir die spanische Grippe. Obwohl das schon vorher, das ist ja hat er in China grassiert, in Nordamerika grassiert, lang vorher, bevor es in Spanien aufgetaucht ist, aber die waren heilfroh, dass das nicht die USA-Grippe oder die chinesische Grippe geworden ist. Deshalb wahrscheinlich ist man unter anderem auch so vorsichtig, oder hast du das so formuliert, man hat die Vogelgrippe, die jetzt untersucht wird und im Fokus steht, in China entdeckt. Das bedeutet aber überhaupt nicht, dass sie dort erstmals aufgetreten ist.
Ja, genau. Deswegen ist man auch so vorsichtig geworden, nicht die Viren nach ihrem Entdeckungsort zu benennen, weil sonst will keiner aufzeigen.
Ja, also da müssen nicht solche Koffer wie Donald Trump daherkommen und von China Flu reden. Es ist an sich haarig, wenn man das sofort geografisch zuordnet, weil dann wird das Wissen nicht ausgetauscht, so schnell wie es ausgetauscht werden könnte, und dann wird eventuell mehr Schaden angerichtet als notwendig.
Genau, auf jeden Fall ist niemand damit geholfen.
Wenn wir jetzt dran denken, bei Corona, und das hat ja viele Menschen lang irritiert, auch wenn die Erklärungen schnell und sehr gut und sehr einfach zugänglich waren, dass der Impfstoff verhältnismäßig schnell zur Verfügung gestanden ist. Da gibt es ja heute noch immer Menschen, die in Diskussionen daherkommen und sagen, ah, das ist so schnell entstanden, das kann nichts Ordentliches sein und so weiter und so fort. Wenn man es halt nicht wissen möchte, möchte man es nicht wissen. Es gibt aber natürlich sehr einfache und gute Erklärungen dafür. Wie würde denn das sein, sollte sich dieses H5N1-Virus tatsächlich entschließen, also ein Virus entschließt sich natürlich nicht, aber sagen wir, daraus würde tatsächlich ein größerer Krankheitsausbruch unter Menschen werden, der das Zeug zu einer Pandemie hat. Wie wird es denn da therapiemäßig ausschauen?
Also grundsätzlich, nachdem es das Virus ja doch schon eine Zeit lang gibt, grundsätzlich gibt es Impfstoffe. Das Problem ist, man weiß eigentlich nicht, wie gut die wirken. Beim Menschen. Also beim Geflügel kann man es gut sagen. Es gibt gute Geflügelimpfstoffe, die kann man ausprobieren und die funktionieren recht gut. Ja, das mit den Tierimpfen, das macht man ja, das ist ja nicht neu. Also macht man grundsätzlich gern, zum Beispiel MERS, was ja ein sehr SARS-ähnliches Virus ist, war ja oft eine große Bedrohung, hat man im Endeffekt dadurch in den Griff bekommen, dass man die ganzen Kamele geimpft hat. Und das hat damals super funktioniert. Und
aber da hatten wahrscheinlich die einzelnen Tiere tatsächlich mit Spritzen geimpft. Genau. Aber zum Beispiel all die Wellensittiche der Welt und all die Wachteln der Welt und so weiter, die müsste man dann auch alle impfen.
Ja, also nur das mit den Wildvögeln wird schwierig, aber das Problem sind halt eh so Geflügelfarmen. Wenn es da einen kleinen Ausbruch gibt, dann müssen die alle geschlachtet werden und jemand verbrannt oder eingraben. Da ist das Impfen vielleicht schon angenehmer. Vor allem, wenn man weiß, dass gut funktioniert. Aber es gibt auch, und das ist vielleicht relevanter für die meisten, es gibt schon auch Impfstoffe für den Menschen, die erforscht man eigentlich seit Mitte der 2000er Jahre schon in klinischen Studien. Das Problem ist aber, dass man in diesen klinischen Studien jetzt nicht wirklich testen kann, wie gut die Wirksamkeit ist. Das konnten wir bei Covid, weil wir gewusst haben, früher oder später steckt sich jeder an und das breitet sich da jetzt aus. Das heißt, da kann man Leute impfen und dann schauen, wer kriegt Symptome, wer nicht, wer erkrankt schwer, wie viel sterben. Hier haben wir aber ein Virus, mit dem sich weltweit, seit es das Virus gibt, nicht einmal ganz 1000 Menschen infiziert haben. Ja, knapp über 900 haben sich infiziert. Ich kann jetzt nicht eine Bevölkerungsgruppe impfen und sagen, jetzt warte ich, bis sie da in der einen Gruppe 500 Leute infiziert haben und in der anderen Gruppe. Das wird sie einfach nicht ausgehen. Und ich kann natürlich auch keinen unethischen Versuch machen, wo ich sage, jetzt impfe ich welche und andere impfe ich nicht und dann infiziere ich die mit einem Virus, das in der Hälfte aller bekannten Fälle tödlich geendet hat. Mhm. Das heißt, man hat hier einfach nicht die Option, klinische Studien durchzuführen, die sinnvoll wären. Man macht natürlich schon Studien, wo man zum Beispiel schaut, man gibt den Impfstoff Personen, man schaut, vertragen die den Impfstoff gut oder gibt es Nebenwirkungen, man sieht, sie vertragen ihn. Man schaut dann auch, bilden diese Leute Antikörper gegen das Virus? Und kann ich diese Antikörper im Labor verwenden, um das Virus zu neutralisieren? Mhm. Sieht 95% der Geimpften entwickeln Antikörper und die sind auch wirksam. Das heißt, man kann schon irgendwie testen, ob der Impfstoff das macht, was er machen soll. Aber man kann jetzt nicht wirklich sagen, wie gut ist der Schutz für die einzelne Person? Werde ich dann weniger krank? Werde ich vielleicht gar nicht symptomatisch? Das heißt, da müssen wir einfach abwarten.
Das heißt, das Rennen würde ähnlich wie bei Corona nicht ganz von vorn beginnen, weil es hat ja vor SARS-2, wie es dann später nummeriert worden ist, SARS-1 oder SARS gegeben und dann SARS-2. Das war ja eine Epidemie, die Gott sei Dank keine Pandemie geworden ist, aus Gründen, die wir auch in einer der früheren Folgen besprochen haben. Aber da war die Forschung schon so weit, dass die Impfstoffentwicklung schon einige Hürden genommen gehabt hat und weil die beiden Coronaviren einander so ähnlich waren von SARS und SARS-2, hat man da aufbauen können und mit all dem Geld und all dem menschlichen Einsatz, der dahinter gestanden ist, war da der Impfstoff relativ schnell fertig. So kann man sich das jetzt auch vorstellen. Es gibt schon einen Impfstoff, es gibt schon Basisforschung, auf der kann man aufbauen und wenn es dann tatsächlich haarig werden sollte oder in dem Fall, weil es ja Vogelgrippe ist, fädrig, dann kann man da aufbauen und dann ging es auch verhältnismäßig schnell?
Ja, die Frage, also das Gute ist, hier gibt es schon Impfstoffe, die eine Zulassung haben. Und das war ja das, was bei den Covid-Impfstoffen eins der großen Zeitprobleme war, weil einfach diese lange Zeit, die es dauert, bis er eine Zulassung hat, bis man sieht, dass er sicher genug ist, dass er die Risiken aushebelt. Und das mit der Zulassung wäre halt da schon in Ordnung. Das Problem ist halt, man weiß halt jetzt nicht, einerseits die Wirksamkeit und vor allem, wenn es dem Virus gelänge, sich zwischen Menschen vermehrt auszubreiten, dann muss sich das Virus dafür auch zwangsläufig genetisch nochmal ein bisschen verändern. Und da wüsste man halt auch nicht, wie gut der Wirkstoff jetzt bei dieser veränderten Variante greift. Wobei man auch da sagen muss, es ist wie mit den Covid-Impfstoffen. Also auch wenn der Impfstoff jetzt nicht perfekt angepasst ist, bietet er noch immer einen Schutz vor den schwersten Verläufen. Das wird da sicher auch der Fall sein. Aber wie groß der Schutz ist, das kann man da auch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir da aus einer Situation heraus starten, wo wir nicht komplett leere Hände haben.
Es hat ja Anfang des Jahrtausends, wenn ich mich da richtig erinnere, mal schon eine Geflügelepidemie gegeben. Man spricht ja dann, glaube ich, von Geflügelpest, wenn Vogelgrippe eskaliert, also das ist ja quasi dasselbe als Massenphänomen. Vogelgrippe ist Vogelgrippe, aber Geflügelpest ist derselbe Krankheitserreger, glaube ich, aber halt, wenn es viele betrifft, da war das Medikament Tamiflu im Gespräch. Das ist vielfach angeschafft worden in Ländern. Dann ist es aber Gott sei Dank nicht so weit gekommen. Dann ist das Medikament natürlich abgelaufen, hat entsorgt werden müssen. Dann hat es wieder große Korruptionsvorwürfe gegeben. Und Leute sind beschuldigt worden und sind angegangen worden, dass sie sich da bereichert hätten. Dieses Tamiflu ist ja, und das waren Tamiflu, das waren Tabletten meines Wissens nach. Bei der Corona-Pandemie war es so, wie Paxlovid eigentlich aufgetaucht ist, war das eine Erleichterung für viele Menschen, weil es die Symptome bei schwereren Verläufen gut abfedern hat können, wenn es da schon ein Medikament gegeben hat oder gibt, selbst wenn der Name vielen Menschen komisch im Ohr klingt. Das ist was, was man wieder zum Einsatz bringen könnte, oder das ist auf ganz einen anderen Erreger spezialisiert und das kann man vergessen.
Es wäre tatsächlich auch da das Tamiflu eins der ersten Mittel der Wahl. Das ist nämlich ziemlicher Allrounder bei Influenza-Viren, weil wir haben ja gesagt, da gibt es zwei Oberflächenproteine, die eine große Rolle spielen, nämlich H und N, also Hemagglutinin und Neuraminidase. Und die Aufgabe von Neuraminidase ist eigentlich die, dass wenn das Virus die Zelle infiziert, dann bastelt es da ja viele neue Viruspartikel und die werden dann an der Oberfläche der Zelle zusammengebaut, wenn man so möchte. Mhm. Und dann muss sich das aber abspalten, damit die neuen Viruspartikel freigesetzt werden können. Und dieses Abspalten von der Zelloberfläche, das macht die Neuraminidase. So dieses Tamiflu, das ist aber ein Neuraminidase-Hemmer. Das heißt, das zerstört jetzt nicht per se das Virus oder so, sondern das sorgt dafür, dass die Neuraminidase das Virus nicht von unserer Zelloberfläche abspalten kann. Das heißt, das Virus kann sich im Körper nicht so leicht ausbreiten, weil es quasi an unserer Zelloberfläche gefangen bleibt. Und man weiß, dass Tamiflu auch gegen einige H5N1-Stämme hilft, bei denen man schon getestet hat. Aber da ist halt jetzt auch die Frage mit der aktuellen Variante dieser Clade 2344b, wie ist da die Wirksamkeit? Eh wahrscheinlich die Situation vergleichbar mit den Impfstoffen, dass es eine Wirksamkeit gibt, aber wir wissen nicht wirklich, wie hoch sie ist. Das ist ein bisschen frustrierend.
Aber grundsätzlich, also damals hat es ja geheißen, man soll sich Tamiflu einkaufen, damit es zu Hause ist. Für den Fall, dass was passiert, hat man es gleich griffbereit. Das war damals der Tipp, der dann später so inkriminiert worden ist und so in Verruf geraten ist, weil ihm nichts ausgebrochen ist. Und dann haben viele Leute das zu Hause gehabt und waren böse, dass sie vorgesorgt haben, was kompletter Quatsch ist, weil wenn man für Grillfest zu viel einkauft, ist man ja nicht böse, wenn was übrig bleibt. Bei Medikamenten regt man sich dann schnell auf und nach der Pandemie jetzt ist es noch schlimmer, aber das wäre auch so eine, wie soll man sagen, ein Sockel, von dem aus man starten kann, dass man nicht ganz parterre starten muss, sondern da wären wir schon im ersten und zweiten Stock, um bildlich zu sprechen, und könnt sich anschauen, Tamiflu wirkt da und da und da, und das müsste man dann modifizieren, und das könnten wir auch so schnell modifizieren.
Ich glaube nicht, dass man das Tamiflu per se modifizieren müsste, um es an ein anderes Influenza-Virus anzupassen. Es ist eher die Frage jetzt bei dieser Variante, die jetzt kursiert, einfach wie gut es wirkt. Aber ansonsten haben wir natürlich da das klassische Präventionsparadox. Also dass natürlich in der Vergangenheit, wenn Tamiflu schon ein großes Thema war und dann ist nichts passiert, dann hat das auf einmal einen schlechten Ruf, weil man da ganz viel Geld für etwas ausgeben hat, was man dann Gott sei Dank nicht gebraucht hat, so wie damals, wie es die Impfstoffe für die Schweinegrippe einkauft haben um viel Geld und dann ist es eh nicht so groß geworden, wie man befürchtet hat. Da ist es natürlich trotzdem gut, wenn man vorbereitet ist, und das Beste, was passieren kann, wenn man vorbereitet ist, ist, dass man es ja trotzdem nicht braucht, aber dann ist halt sehr leicht, das total durch den Kakao zu ziehen.
Also normalerweise leitet es den Menschen ja ein. Ganz viele haben eine Haushaltsversicherung. Viele Menschen sind Gott sei Dank krankenversichert. Etliche zahlen Zusatzversicherungen oder haben noch Spezialversicherungen. Und wenn es dann passiert, sind alle froh, dass die Versicherung den Schaden deckt, wenn sie es denn macht. Also das ist eigentlich ein Prinzip, das den allermeisten Menschen einleuchtet, aber dann in so Spezialfällen manchmal nicht.
Ja, ich habe auch noch nie jemand sagen können, boah, jetzt haben wir ein extra Auto mit Seitenerbe gekauft und dann habe ich den nie gebraucht.
Da dreht man doch einmal dagegen, damit sie der auszahlt. Bevor wir ganz zum Schluss und zur beliebtesten Rubrik, nämlich den Ankündigungen unserer Live-Termine, kommen, du hast vorher gesagt, wie wir über Nerze gesprochen haben oder wie du über Nerze gesprochen hast, um präziser zu sein, da können wir dann später noch drauf zurückkommen. das war nur Ausrede oder gibt es da noch mehr zu sagen?
Ja, gut, dass du mich erinnerst. Tatsächlich, die Nerze, die sind ein großes Problem. Also Nerz, ich habe vorher erwähnt, die Frettchen und dass die uns so ähnlich sind. Die Frettchen sind extrem eng verwandt mit Nerzen und die hält man zum Teil in sehr großen Nerzfarmen. Und die haben eben auch so eine ähnliche Virusrezeptorenverteilung, wie das bei uns der Fall ist, in unseren Atemwegen. Und das hat schon oft für großen Ärger gesorgt. Also schon zu Corona-Zeiten zum Beispiel hat man Millionen Nerze töten müssen, weil irgendwelche problematischen Mutationen entstanden sind, wo man sich dachte, das könnte für unsere Impfstoffe zum Problem werden. Und die spielen halt jetzt auch eine Rolle bei H5N1. Also da gab es wirklich große Ausbrüche in Nerzfarmen in Finnland, in Spanien. Und die müssen dann alle gekeult werden, wie man so schön sagt, weil dort halt wirklich man das als so eine Art Trainingscamp für Viren betrachten kann, die versuchen, sich an Organismen anzupassen, die eigentlich den unseren sehr ähnlich sind. Und es ist ja nicht nur so, dass sich die Viren da schrittweise verändern können, weil Influenza-Viren können sich eigentlich auf zwei Arten verändern. Da haben wir auch schon vor der Pandemie, Martin, in Shows drüber gesprochen. Ich glaube auch im Podcast wahrscheinlich.
Die Show, die Fernsehshow, wir können die gern verlinken, hat geheißen Küsse und Vögel. Ja. Und es ist eben darum gegangen, dass Küssen das Immunsystem anfeuern kann. Und wir haben über Grippe geredet und damals schon mit anhand von Maskenaufsätzen die geringe Impfquote bei Grippeimpfungen herzeigen können.
Ah ja, genau, wie die Masken noch totales Aha-Erlebnis waren für die Leute. Aber die Veränderungen, über die wir bisher gesprochen haben, das wären ja alles so graduelle Veränderungen. Also das Virus geht in, sagen wir, die Kuh und dann mutiert es ein bisschen und verändert sich ein bisschen. Das passiert alles. Das ist der Grund, weshalb man jedes Jahr neue saisonale Grippeimpfung brauchen, wo ich vielleicht auch dazu sagen muss, die saisonale Grippeimpfung wird nicht gegen H5N1 helfen, zumindest nicht nennenswert. Aber das bezeichnet man als genetischen Drift, also so ein Dahintreiben, so eine graduelle, langsame Veränderung. Ich habe bei Influenza aber noch ein Problem, und zwar diese Erbinformation von Influenza ist auch RNA, aber nicht ein durchgehender Faden, sondern das ist ein sogenanntes segmentiertes Genom. Das heißt, ich habe viele kleine Abschnitte in diesem Virus. Und wenn jetzt so verschiedene Influenza-Viren einen Organismus infizieren, dann kann es sein, dass sich die da ein bisschen vermischen, weil das bleibt dann nicht sauber aufgefädelt, das geht in die Zelle, schwimmt herum. Und deswegen habe ich oft diese Rekombinationsereignisse in einzelnen Tieren, die man dann als Shift bezeichnet, genetischen Shift, also quasi ein schnelles Umschalten. Das bedeutet, das Virus kann sich schlagartig verändern, weil es sich mit einem anderen Influenza-Virus ein bisschen vermischt. Man glaubt eben bei der spanischen Grippe, dass so ein Ereignis ausschlaggebend war, wo man vermutet, dass das in Schweinen stattgefunden hat, dass Schweine quasi zum Mischgefäß wurden, das dann die spanische Grippe ausgespuckt hat. Und bei Nerzen könnte aber das gleiche Problem bestehen, weil auch Nerze sind Tiere, die sich sowohl mit menschlichen Influenza-Viren als auch mit Vogelgrippe-Viren anstecken können. Und wenn jetzt in so einer Nerzfarm zum Beispiel ein Nerz sich mit einem Vogelgrippe-Virus ansteckt und gleichzeitig mit einem klassischen menschlichen Grippe-Virus, dann könnte eigentlich jeden Moment quasi schlagartig ein Virus entstehen, das im allerschlimmsten Fall eine Infektiosität beim Menschen hat wie die menschlichen Grippeviren, aber vielleicht eine Sterblichkeit wie die Vogelgrippeviren. Ja, das ist auch ein Faktor, den man berücksichtigen muss und warum man sagt, warum haben wir eigentlich noch Nerzfarmen?
Und jetzt endlich, wie schon angeteasert, am Ende der Ausgabe 87 die Parteienverkehre der Science Busters. Wer hingefiebert hat, hat zu Recht durchgehalten. Unsere Saison hat längst begonnen. Wir haben bereits 6 Folgen unserer neuen TV-Staffel an der Uni Graz aufgenommen. Ab November werden sie in ORF 1 zu sehen sein. Davor nehmen wir noch 6 weitere Folgen wieder an der Uni Graz auf, und zwar am 21. und 22. November. Falls wer dabei sein möchte, freuen wir uns sehr aufs Sehen. Davor gibt's noch Vorpremieren für die TV-Aufzeichnungen. TV-Spezial, wenn ich's weiß, muss alles glauben, haben wir das genannt. Ein Abend, wo wir neue Nummern spielen, bewährte Nummern spielen, Dinge im Rahmen einer Vorpremiere ausprobieren für die Fernsehaufzeichnungen. Und zwar das nächste Mal am 13. und 14. November in der Tischlerei in Melk.
Die aktuelle Live-Show der Science Busters Planet B am 25.09. in Baden bei Wien, am 7.11. in der Helmut-List-Halle in Graz, am 18.11. in den Wühlmäusen in Berlin, am 24.11. im Stadtsaal Wien, am 5.12. im Danubium Tulln und am 10.12. in der Pölzl-Halle in Amstetten.
Science Busters for Kids gibt's natürlich nach wie vor digital im ORF-Player. Aber analog gibt's auch die Show mit dir, Martin und mir, regelmäßig. Das nächste Mal wieder am 24. November im Stadtsaal Wien. Alle Informationen und Tickets gibt's wie immer unter sciencebusters.at/Termine.
Und zum Ende des Kalenderjahres gibt's wie immer Bauernsilvester und Silvestershows, und zwar am 27.12. im Landestheater Linz, am 28.12. in der Helmut-List-Halle in Graz und am 29.12. im Schauspielhaus Wien und am 31.12. die Silvester Edition 2024 im Stadtsaal Wien.
Matthias Egersdörfer und ich sind mit 10 Jahre Erlösung, dem gemeinsamen Duo-Programm, endlich wieder gemeinsam auf Tour und starten am 10. Oktober in Augsburg, sind am 11. in Frankfurt, am 12. in Stuttgart in der Rosenau, am 13. in Mainz im Unterhaus, am 17. im Lustspielhaus in München, 18. Jakobmeier-Dorfen, 19. Scharfrichterhaus Passau und am 20. in Nürnberg im Gutmann am Dutzendteich und dann noch 31. 10. Halloween oder Weltspartag, was man lieber mag, im Kabarett Niedermeyer Wien und 1. und 2. November in Graz im Hin und Wieder im Theatercafé. Alle Termine dazu gibt's unter egers.de oder unter
www.puntigam.at.
Sehr brav, www dazu gesagt. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Fliegen, Anstecken, genetisch verändern, Handvorhalten beim Niesen, Impfen lassen, Keulen, Game of Funktionieren, Parteien, die auf Klimaschutz pfeifen, nicht zu wählen und was man sonst noch mit einem Podcast anstellen kann. Danke Martin Moder für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Wiederschauen, tschüss, baba, bis zum nächsten Mal.